Seid herzlich gegrüßt im Namen unseres Herrn Jesus Christus und herzliche Grüße auch von der Bibelgemeinde Pforzheim und auch von der Brüdergemeinde in Bischofswerda oder Schieburg bei Bautzen, wo ich gerade herkomme. Morgen, so Gott will, werde ich da noch einen Vortrag über Endzeit haben im Vogtland. Wie heißt der Ort? Waldenburg?
Markneukirchen.
Ja, dieses Lied hat mich sehr beeindruckt, was wir gerade gesungen haben. Ich denke, das gab es schon in der DDR-Zeit, oder? Ja. Und da seht ihr, da ist der ganze Marxismus, Leninismus widerlegt durch dieses Lied. Ein richtiges Protestlied, aber ein Lied mit der richtigen Basis. Und ich denke, dieses Lied hat sehr viel bewegt und hat viele Botschaften, viele gute Botschaften. Haben nicht mehr alle Lieder heutzutage. Zum Beispiel steht hier, die Mächtigen kommen und gehen, und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Damit ist hier auch der Kommunismus gefallen. Und jetzt heißt nicht mehr Karl-Marx-Stadt, sondern Chemnitz. So. Ja, ihr habt mir ein sehr schwieriges und kontroverses Thema aufgetragen heute. Die 144.000 Versiegelten und die große Schar, die große Volksmenge. Wir schlagen dazu auf, es ist Offenbarung 7. Einige Verse wurden ja schon gelesen. Und wir werden das ganze Kapitel lesen und dann werde ich es mit Gottes Hilfe versuchen auszulegen. Danach sah ich vier Engel an den vier Ecken der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde, über das Meer oder irgendeinen Baum wehte. Und ich sah einen anderen Engel vom Aufgang der Sonne her aufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Er rief den vier Engeln, denen aufgetragen war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu: Beschädigt weder die Erde noch das Meer noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt waren. 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israel. Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000 und aus dem Stamm Benjamin 12.000. Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme: Das Heil gebührt dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Tiere und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sagten: Amen, Anbetung und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fragte mich: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sagte zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Es wird sie weder die Sonne noch irgendeine Hitze treffen. Denn das Lamm inmitten des Thrones wird sie weiden, und sie zu den lebendigen Wasserquellen führen. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Das Wort des lebendigen Gottes. Wir erheben uns nochmals zum Gebet. Allmächtiger Gott und Vater, danke, dass du berufen hast aus Israel und aus den Nationen die Schar, die du berufen hast für die himmlische Herrlichkeit. Danke, dass du die Versiegelung schenkst, den 144.000 aus Israel und auch allen Geretteten aus den Nationen. Öffne unsere Herzen für dein Wort, dass auch wir zu den Versiegelten und Geretteten gehören dürfen. Stärke unseren Glauben und hilf uns, dein Wort richtig zu verstehen. Amen. Amen. Zwischen dem 6. und 7. Siegel der Gerichte findet sich ein Einschub in der Johannes-Offenbarung, und zwar die Versiegelung der Geretteten. Es ist interessant, dass diese Versiegelung sich zwischen den Siegelgerichten befindet. Kein Zufall. Jedes Wort hat eine Bedeutung in der Heiligen Schrift, eine tiefe Bedeutung. Was ist das Siegel? Das Siegel ist eine Erklärung, dieser gehört zu mir, so spricht Gott. Dieser gehört zu Gott. Es ist eine Besitzerklärung und es ist auch ein Schutzzeichen. Die Versiegelten gehören zum Herrn und sie stehen auch unter seinem Schutz. In Vers 1 lesen wir, danach sah ich vier Engel an den vier Ecken oder Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest. Wir haben hier dreimal die Zahl vier. Vier Engel, vier Enden, vier Winde. Es sind vier Engel und vier Enden, das ist die Totalität der Erde und auch die Totalität des Gerichts, das allumfassend ist. Die vier Engel aber halten die Winde noch fest, vier Gerichtsengel, sodass noch eine Zeit ist, wo es aufgehalten wird und eine Versiegelung erfolgt. Nun sehen wir hier, wenn wir aufmerksam zugehört haben in Offenbarung 7, zwei Gruppen. Die Versiegelten aus den Stämmen Israels und wir sehen auch, darf man es so sagen, die Versiegelten einer großen Schar aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Ausdrücklich genannt wird an dieser Stelle die Versiegelung in Bezug auf Israel. Die Frage ist, sind diejenigen aus den nicht-israelitischen Nationen, die Goyim oder Ethnoi, also die aus den Heiden geretteten Christen, auch versiegelt? Was denkt ihr? Sehr gut, ja, wir sind schon die Fachleute. Also deshalb muss man die gesamte Bibel kennen. In Epheserbrief, Kapitel 1, 13 und 14 lesen wir, und zwar bezüglich der Epheser und damit aller Gläubigen, auch aus den Heidennationen, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, als ihr gläubig wurdet. Der Heilige Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Wann erfolgt die Versiegelung? Als ihr gläubig wurdet. Wir brauchen keine zusätzliche Stufe einer Geistestaufe nach der Bekehrung und Wiedergeburt, sondern hier ist eine ganz klare Stelle auch als Antwort auf die Pfingst- und charismatische Bewegung. Keine Stufenlehre, sondern wenn ein Mensch ein Kind Gottes wird durch Bekehrung und Wiedergeburt, dann wird er auch schon versiegelt mit dem Heiligen Geist. Damit in Verbindung steht auch bereits die Geistestaufe. Und ich freue mich, dass ihr auch die Berliner Erklärung in eure Glaubensgrundlage aufgenommen habt. Das ist heute leider nicht mehr selbstverständlich. Nun möchte ich darauf hinweisen, wenn wir hier diese zwei Gruppen haben, dass es trotzdem eine Einheit ist, dass diese Einheit über der Unterscheidung steht zwischen Israel und den Nationen. Es gibt viele Kreise, die unterscheiden nicht nur zwischen Israel und den Nationen, sondern die trennen sogar für alle Zeit bis in die Ewigkeit, machen da zwei Heilskörperschaften daraus, die nie praktisch auf dem gleichen Wege sind oder auf dem gleichen Ziel sind. Manche würden sogar Israel ewig auf der Erde leben lassen und die Gemeinde aus den Nationen im Himmel. Aber das ist biblisch nicht haltbar. Auch hier ist ein wichtiger Hinweis im Epheserbrief, Kapitel 2, und das ist auch wichtig für Offenbarung 7, dass die Einheit in Christus über der Unterscheidung steht. Also nach meiner Erkenntnis kann man zwischen Israel und den Nationen, was das Heil angeht, zwar unterscheiden, aber nicht für alle Ewigkeit hin eine Trennung vollziehen. Das ist das Problem in dem Dispensationalismus. Es gibt auch eine variierte Form des Dispensationalismus, wo man sagt, nur noch Unterscheidung, aber keine Trennung für alle Zeiten. Und zwar in Epheser 2, das habe ich auch gerade einigen Brüdern aus der Brüdergemeinde gesagt, die das auch inzwischen so sehen, da steht ja in Versen 11 bis 18, darum denkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart, also nicht Israeliten, und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, also von den Juden als Heiden tituliert wurdet, die Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und Fremdlinge der Bündnisse der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Nun aber in Christus Jesus, also in dem Messias Jesus, seid ihr, also bezieht sich auf die aus den Heidennationen, die Germanen, die Russen und so weiter, seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beidem, also aus Israel und den Nationen, eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Das heißt, die Geretteten aus Israel und aus den Nationen werden in den Himmel kommen. Es sind also zwei Aspekte des einen endzeitlichen Heilsvolkes Gottes, die uns auch in Offenbarung 7 beschrieben werden. Gott hat Israel nicht vergessen. Das soll deutlich werden, indem zunächst die Stämme Israels hier genannt werden. Weil manche sagen auch in der sogenannten Ersatztheologie oder Substitutionslehre, dass Israel gar keine Bedeutung mehr habe, dass das Heil jetzt für alle Zeit nur zu den Heidennationen übergegangen sei. Ja, wir sind das geistliche Israel, aber nur praktisch aufgepfropft auf den Ölbaum. Aber am Ende schreibt Gott mit Israel wieder Heilsgeschichte und auch Weltgeschichte. Jetzt gerade morgen, soweit ich weiß, ist das 70-jährige Jubiläum Israels. Eine Woche später möchte ich mit einer 50-köpfigen Reisegruppe dahin fliegen. Es wird eine spannende Zeit und Reise werden. Und wir beten ja, dass es doch einigermaßen friedlich bleibt. Aber es ist sehr spannend, was mit diesem kleinen Land, das nur halb so groß ist wie Baden-Württemberg, geschieht. Es ist auch ein Gottesbeweis, dass Israel wieder entstanden ist. Gerade heute Morgen im Bischofswerda über das Thema der Gottesbeweis gepredigt, aus der Schöpfung, aus der erfüllten Prophetie und aus dem Gewissen. Das kann ich jetzt aber hier nicht wiederholen. Ja, Gott hat Israel nicht vergessen. Wenn alle Völker gegen Jerusalem marschieren, wenn es zur Schlacht von Armageddon kommt, dann wird Israel den erkennen, den sie durchbohrt haben. Und es wird die große Erweckung auch dort unter den Juden ausbrechen. Aber noch ist es nur eine Minderheit, die Jesus von Nazareth als den Messias auch des jüdischen Volkes erkannt hat. Wir wollen beten für die Menschen dort, dass auch viele jetzt schon das Heil annehmen, das allein im Sohn Gottes Jesus Christus angeboten wird. Es gibt viele falsche Christusse, viele falsche Propheten. Aber Jesus sagt selber, dass er der einzige Weg ist zum Vater, weil er am Kreuz von Golgatha durch sein Blut alle Schuld, alle Sünde, alle Befleckung von uns abwäscht. Und dadurch ermöglicht er uns den Zugang zu Gott, dem Vater. Manche können nichts anfangen mit den Tieropfern im Alten Bund. Aber das muss man auch geistlich verstehen. Es geschieht keine Reinigung von der Sünde ohne Blutvergießen. Es wird sogar in allen ja, praktisch allen heidnischen Religionen erkannt. Die haben da sogar Menschenopfer gebracht, die Azteken, die Inkas und so weiter. Aber das findet sich in der Bibel nicht. Isaak bzw. Abraham musste seinen Isaak nicht opfern. Das sollte eine Vorschattung sein auf das Opfer Jesu Christi. Abraham musste Isaak nicht opfern, aber Gott hat seinen eigenen Sohn dahingegeben, um uns reinzuwaschen durch das Blut, das reine Blut des Lammes Jesus Christus. Deshalb heißt es dann auch in Offenbarung 7, die aus der großen Trübsal gekommen sind, das sind die, die ihre Kleider gewaschen haben und weiß gemacht haben im Blut des Lammes, im Blut Jesu Christi. Das ist der Schlüssel zur Erlösung. Wir können Gott nicht vorschreiben, wie er die Erlösung macht. Er hat diesen Weg des Opfers seines Sohnes gewählt. Und die Tieropfer, das sind Vorschattungen, Vorankündigungen dieses einzigartigen Opfers des Sohnes. Das Blut von Böcken und Stieren kann unsere Sünde nicht wegnehmen. Aber Jesus Christus als das sündlose Lamm, er hat es getan. Und wer an ihn glaubt, wer das für sich im Vertrauen in sein Herz aufnimmt, Jesus als personalen Heiland, der wird gerettet, der wird reingewaschen. Wir selber sind nicht perfekt. Vielleicht hast du noch keinen umgebracht, aber hast du auch noch nie gelogen? Hast du noch nie gestohlen? Noch nie einen schlechten Gedanken gehabt? Vielleicht mal melden, wer noch nie gelogen hat. Den Menschen möchte ich kennenlernen. Bitte, Hand hoch. Ist jemand da? Ich kann die Hand auch nicht heben. Also wir alle, und wenn wir noch so kleine Sünden haben oder große, das schließt uns vom Himmelreich aus. Es gibt nur den einen Zugang, dass wir vollkommen reingewaschen werden. Für die kleinen und die großen Sünden, wenn man es mal so sagen will, schon die kleinen Sünden trennen uns von Gott, jede Sünde. Und deshalb brauchen wir die vollkommene Reinigung durch den Herrn. Und deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt. Das war wichtig, dass wir einfach wissen, wer überhaupt Jesus Christus ist. Und jetzt kommen wir zu den Erlösten, den Versiegelten. Und das wird jetzt für manche vielleicht ein bisschen speziell, aber ihr habt das Thema so gewünscht. Und durch Gottes Gnade habe ich ja die ganze Offenbarung auch schon mal in 3 Bibelwochen Vers für Vers ausgelegt. Hier jetzt ein kleiner Ausschnitt, auch aus dieser Auslegung. Es ist ein sehr interessantes Buch und darauf liegt ja sogar eine Seligpreisung. Wer dieses Buch der Offenbarung liest, der bekommt eine Seligpreisung zugesprochen. Man soll keinen Bogen darum machen, sondern es ist ein Segen darauf. Natürlich nicht spekulieren, nicht wild drauf losfantasieren, sondern so nehmen, wie es geschrieben steht. Durch den Wortsinn und Zusammenhang können wir auch die Offenbarung verstehen, wenn wir nicht darüber hinausgehen und auch nichts Falsches hineinlegen. Ja, die Versiegelung. Ich komme jetzt zu Vers 2 und 3. Da heißt es, ich sah einen anderen Engel vom Aufgang der Sonne heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Er rief den 4 Engeln, denen aufgetragen war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu: Beschädigt weder die Erde noch das Meer noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Aufhaltende Engelmächte, die gibt es auch im Alten Testament. Wisst ihr, bei welchem Propheten zum Beispiel? Prophet Daniel, ja, wo der Engelfürst des einen Landes, ich glaube es ist Griechenland, aufhaltend wirkt bezüglich Persien, der hat ihm widerstanden. Also es sind Geheimnisse in der Engelwelt, die wir nicht ergründen können. Einfach ein Geheimnis Gottes. Es gibt aufhaltende Mächte im Weltgeschehen und deshalb ist auch heute noch Gnadenzeit. Gott will, dass noch viele gerettet werden. Deshalb ist der Herr noch nicht wiedergekommen. Es ist nur die Gnade Gottes, dass die Schar seiner Gemeinde voll werde. Die Versiegelung, die findet an der Stirn statt, steht auch hier in Vers 3 an den Stirnen. Und auch das Mahlzeichen des Tieres, des Antichristen, wird an Stirn und rechter Hand sein. Aber auch die Versiegelung. Es fängt an bei unserem Denken, beim Denken und auch im Herzen, dass man bewahrt wird dann vor dem Schaden, auch vor dem Abfallen, obwohl ich sagen muss, es gibt auch Hinweise, dass auch Gläubige noch abfallen können, obwohl manche Kreise das bestreiten. Ja, gerade an der Endzeit wird gesagt, dass viele abfallen werden vom Glauben, Matthäus 24. Wollen wir also auch da wachsam bleiben und nicht von einer falschen Heilssicherheit ausgehen. Es gibt Heilsgewissheit, aber nicht eine falsche Heilssicherheit im Sinne dessen, ich habe mich einmal bekehrt, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Und manche sagen dann, jetzt kann ich leben, wie ich will, ich habe ja einmal mich bekehrt. Ich denke, ein echter Wiedergeborener wird nicht so leben wollen gegen Gottes Wort. Aber manchmal gibt es doch Fälle, wo die Versuchung so groß wird, dass Menschen sich doch leider wieder zurückziehen lassen in die Welt. Davor warnt uns das Wort und sagt, seid wachsam. Wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Alle diese Aufrufe wären umsonst, wenn es nicht leider auch die Möglichkeit gäbe, dass jemand wieder lau wird oder sogar erkaltet. Das möchte der Herr nicht. Und deshalb auch für die Endzeit diese Versiegelung, die ein besonderer Schutz auch sein möchte. Aber der Mensch soll dann auch sein Öl in den Lampen bereit haben, so wie die klugen Jungfrauen. Die Törichten und die Klugen, die sind alle eingeschlafen, weil solange der Bräutigam nicht gekommen ist. Aber die Klugen, die hatten auch noch Reserveöl in den Lampen. Ich verstehe so, dass die einfach in der Heiligung immer wieder sich haben reinigen lassen, dass sie in der Hinsicht doch wachsam geblieben sind, obwohl sie eingeschlafen sind, aber doch in der Heiligung weitergewandelt sind. Die Zeit hat lange gedauert und doch haben sie sich immer wieder reinigen lassen durch das Blut des Lammes. Und dann waren sie bereit. Sie haben das nicht auf die leichte Schulter genommen, einmal bekehrt und dann einfach weitergehen. Aber nein, die Heiligung, das heißt, dass wir uns absondern von allem, was in der Welt Sünde ist. Dass wir uns nicht bewusst Gefahren aussetzen. Schlechten Filmen, schlechten Orten, schlechten Gedanken, schlechten Redensarten. Dass wir so etwas vermeiden oder den Herrn bitten, uns davor zu bewahren. Der Herr Jesus sagt sogar immer, lieber das Auge ausreißen, als dass man in die Hölle fährt. Das ist natürlich bildhaft zu verstehen. Er meint, wir sollen unser Auge, unsere Ohren, unsere Sinne nichts aussetzen, das uns verführen würde. Nicht sich mutwillig in verführende Dinge hineinbegeben. Jeder möge prüfen, was für ihn das sein könnte. Vielleicht im Internet oder auf dem Smartphone oder im Kino oder sonstige Dinge, wo heute auch viele bis hin zu satanischen und unzüchtigen Dingen Sachen auf Menschen zukommen, okkulte Musik, dass wir das einfach umgehen, uns nicht dem aussetzen oder Filterprogramme einbauen und eben auch nicht jede Sendung uns antun. Wer lau geworden ist, der hat die Möglichkeit, wieder brennend zu werden für den Herrn. Dazu ist wichtig, dass wir die Bibel lesen, dass wir stille Zeit machen, beten und dass wir unsere Versammlungen besuchen, uns auch da auferbauen lassen durch das kostbare Wort unseres Herrn. Nun, die Versiegelung an der Stirn, die Gedanken, der Verstand, das ganze Wesen des Menschen soll unter den Schutzbereich Gottes gestellt werden. Jetzt muss ich aber weitergehen, auch aus Zeitgründen. Es wurde mir gesagt, ich soll so lange predigen, bis ich fertig bin. Aber sobald der Erste hier einschläft oder ein lautes Schnarchen durch den Raum tönt, werde ich wahrscheinlich aufhören müssen. Ich werde aber, denke ich, nicht länger als eine Stunde machen. Kann es aber nicht genau versprechen, so wie der Herr mich auch lenkt. Wenn es zu lang ist, können wir gern zwischendurch mal ein Lied singen. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Vers, beziehungsweise Vers 4 bis 8. Das wollen wir in einem zusammenfassen. Ich lese das nicht alles vor. Es geht hier um die 144.000 Versiegelten aus allen Stämmen der Kinder Israel. Wenn hier steht alle Stämme, dann ist die Vollzahl aus Israel gemeint. Denn in Wirklichkeit fehlt hier ein Stamm. Wer es genau gehört hat, ja, welcher Stamm? Dann, ich gehe darauf noch ein, warum der vielleicht hier fehlt. Dafür wird ein anderer Stamm verdoppelt. Welcher Stamm, Fachleute? Josef. Josef und Ephraim und auch Manasse. Ja, wenn ich es jetzt nicht falsch sage. Ja, Josef, Manasse, Ephraim. Das ist praktisch hier da, aber dafür fehlt Dan. Das sind ja die Söhne von Josef gewesen, Ephraim und Manasse. Habe ich es richtig aus Erinnerung gesagt? Ja, genau. Ihr korrigiert mich. Ich habe auch nicht mehr das beste Gedächtnis, bin jetzt auch schon 59. Ja, aber die Älteren lachen jetzt. Aber trotzdem, man merkt schon, dass man älter wird. Die 144.000, was bedeutet das? 144.000, das sind 12 mal 1.000. Und ich verstehe darunter eben die 12 mal 12, 12 Repräsentanten der Stämme Israels, 12 Apostel des Neuen Bundes und das multipliziert mit der 1.000, mit der Zahl der großen Menge, die ja auch wichtig ist beim tausendjährigen Reich, nicht? Das tausendjährige Reich. Und ich kann es nicht genau sagen, entweder es ist eine wirklich wörtlich zu nehmende Zahl, das ist nicht auszuschließen, natürlich. Es kann aber auch eine Zahl, eine symbolische Zahl der Vollkommenheit sein. Eine vollkommene Zahl der Geretteten aus Israel. Es ist naheliegend, weil es ja genau diese 12 mal 12 mal 1000 ist. Also jedenfalls, die aus Israel versiegelt sind, die sind hier aufgezählt. Eine Potenzierung, Steigerung der 12, eine vollkommene Zahl der Geretteten. Nun, wenn von 144.000 die Rede ist, an welche Sekte denken wir da ganz besonders? An die Zeugen Jehovas, die ja inzwischen an fast allen Bahnhöfen zu finden sind. Ich habe mal gefragt, ja, wieso seid ihr jetzt da an den Bahnhöfen, dürft hier Sachen anbieten? Ja, wir haben eine Genehmigung bekommen von der Deutschen Bahn. Liebe Brüder oder Schwestern, wenn jemand bei der Deutschen Bahn arbeitet, schreibt mal dahin und sagt, dass das nicht gut ist. Ich bin nicht dafür, dass da, früher war nämlich es verboten, auf Bahnhöfen überhaupt was zu verteilen. Jetzt stehen überall die Zeugen Jehovas plötzlich, ja. Wir können ja auch fragen, ob wir dort verteilen dürfen, mal testen. Dürfen wir dann als Christen auch verteilen? Aber bisher, ich fand an sich gut, dass die Bahnhöfe wenigstens sektenfrei waren. Aber jetzt, ja, ist auch endzeitlich, dass die jetzt da die Genehmigung überall bekommen haben. Denn die Zeugen Jehovas, die haben mehr Ähnlichkeit mit dem Islam als mit dem christlichen Glauben, auch wenn sie sich christlich nennen. Warum? Sie glauben nicht, dass Jesus göttlichen Wesens ist. Sie sagen zwar, Jesus sei Sohn Gottes, aber sie meinen damit den Erzengel Michael. Für sie sind alle Engel Söhne Gottes. Und damit verwirren sie die Leute. Ja, die reden auch vom Sohn Gottes, aber es ist für sie nur der Erzengel Michael. Und das ist völlig falsch. Der Engel Michael, natürlich, er tritt ein an Stelle Jesu durch Beauftragung, aber er ist nicht identisch mit Jesus Christus. Und deshalb haben sie auch keine Erlösung. Ein Engel kann keine Erlösung schenken. So ganz kurz nur, ich habe ja auch einiges über die Sekten geschrieben. Manche kennen das, aber das kann ich jetzt nur kurz erwähnen. Und dann lehren sie eben auch, dass in ihrer Gruppe oder Sekte, man darf es ja kaum noch Sekte nennen heutzutage, ihr kennt ja diese Gesetze, aber ich sage es trotzdem, 144.000 aus ihrer Sekte nur in den Himmel kommen und die Zahl ist schon voll. Die Neuen, die jetzt leben, die haben gar keine Chance mehr, in den Himmel zu kommen. Die leben für ewig auf der paradiesisch erneuerten Erde. Das ist dann die große Volksmenge, die zweite Gruppe. Aber liebe Geschwister, wie können wir das ganz einfach widerlegen, dass das 144.000 Zeugen Jehovas sind? Nun, Gott gibt ja hier ganz klare Hinweise. Er hat es vorausgewusst. Er hat ausdrücklich aufgezählt, die Stämme Israels. Sind die Zeugen Jehovas die Stämme Israels? Natürlich nicht. Es ist ja wirklich Israel gemeint. Und da, wenn Gott so deutlich uns etwas sagt in seinem Wort, dann ist es eine Warnung, lasst euch nicht auf falsche Auslegungen ein. Lasst euch da nicht verführen. So, also soweit nur kurz den Zeugen Jehovas. Und dann nehmen sie die 144.000, die vielleicht eine vollkommene Zahl sind, die nehmen sie wörtlich und die Stämme, die nehmen sie symbolisch. Also sie drehen es gerade herum, wie ich das jetzt zum Beispiel verstanden habe. Genau umgekehrt machen die das. So verdrehen die Sekten diese Dinge. Viele wollen Israel ersetzen. Zum Beispiel auch die Mormonen in Salt Lake City, da gibt es auch so einen Salzsee, das ist für sie das Tote Meer. Und sie sehen sich als Zion, ja, da war ich auch schon in Salt Lake City, die sind auch sehr aktiv. Das ist eine okkult-freimaurerisch-spiritistische Sekte. Die sagen, der Mensch wird zur Gottheitsstufe emporsteigen und Christus sei nur ein aufgestiegener Mensch und Engelwesen und Ähnliches. Ihr merkt, das kommt alles aus dem Spiritismus, alle diese Sekten, nicht? Ich will jetzt hier keine Sektenlehre bringen, aber in dem Zusammenhang musste man es erwähnen. Übrigens auch die katholische Kirche möchte Israel ersetzen. Das ganze Priestertum im Katholizismus ist nichts anderes als ein Ersatz des israelitischen Priestertums, verbunden mit babylonischen Elementen übrigens, für die Fachleute unter uns erwähnt. Ja, also die Stämme Israels werden sogar einzeln aufgeführt. Und das widerspricht jeder Ersatztheologie, wo gesagt wird, Israel hat keine Bedeutung mehr in der Endzeit. Doch, natürlich hat es eine große Bedeutung. Jesus wird erscheinen in Jerusalem auf dem Ölberg, der wird sich spalten, der Strom des lebendigen Wassers wird aus dem Tempel strömen und das tote Meer wird wieder lebendig. Das lesen wir etwa in Hesekiel. Da steht sogar, dass die Fischer von Engedi ihre Angeln auswerfen werden. Das kann man doch nicht symbolisch sagen, dass sich das alles hier in meinem Herzen abspielt oder sonst wo. Nein, das spielt sich in Israel ab. Aber es gibt solche Deutungen, auch bei Gemeinden Gottes, die das alles symbolisch sehen. Ja. Aber nein, das sind wörtliche Erfüllungen. So, jetzt Besonderheiten. bei der Aufzählung der Stämme. Warum wird Ruben hier nicht zuerst genannt? Juda wird zuerst genannt. Nun Ruben, der Erstgeborene, der hatte eine Blutschande begangen, 1. Mose 35, deshalb ist er nicht mehr an der ersten Stelle. Genau auch Simeon, wird zurückgestuft, weil er ja einen ganzen Stamm ausgerottet hat, eine Bluttat, die Sippe der Sichemiter, 1. Mose 34. Und deshalb ist Juda vorausgestellt. Juda, der Löwe aus Juda an der ersten Stelle, der Königsstamm, der Fürstenstamm. Aus dir soll der hervorgehen, der mein Volk zur Erlösung führt, lesen wir in dem Segen im Alten Testament. Und wie gesagt, der Stamm Dan fehlt. Dafür wird der Stamm Josef zweimal erwähnt. Einmal als Josef und dann noch als Manasse, wie ich schon gesagt habe. Josef kann auch Ephraim heißen, gemäß den Söhnen Ephraim und Manasse. Warum fehlt aber nun der Stamm Dan? Ist das für euch interessant oder soll ich es überspringen? Ich merke, es sind lauter prophetieinteressierte Geschwister hier. Das freut mich natürlich. Ich fühle mich jetzt gerade hier wie bei der Endzeitkonferenz. Also der Stamm Dan heißt auf Deutsch Richter. Und im Buch Richter ist eine Erklärung dafür vorhanden in Kapitel 17 und 18. Und zwar ist der Stamm Dan ein Stamm, der Götzendienst begangen hat. Er hat von einem Mann im Bergland Ephraim namens Micha, der sich einen Hauspriester aus den Leviten eingestellt hatte, hat er den Priester entführt und auch die Götzenfiguren, die dort verehrt wurden. Und das hat Dan übernommen und hat dann selber diesen Götzendienst ausgeübt. Das könnt ihr ausführlich nachlesen heute Abend in Richter 17 und 18 beschrieben. Da heißt zum Beispiel in Richter 18, Vers 24, Micha sagte, meine Götter, die ich gemacht habe, die habt ihr mir weggenommen und den Priester dazu und seid weggezogen. Was bleibt mir noch? Selbstgemachte Götter. Furchtbar, ja. Du sollst dir kein Bildnis machen, das du anbetest. Das sagt doch die Bibel in den 10 Geboten. Wir sollen keine geschnitzten Figuren oder irgend so etwas anbeten. Leider gibt's immer mehr Götzenbilder, auch in den Baumärkten zu kaufen. Ja, sollte man auch mal was sagen und sagen, das ist nicht gut, dass ihr das anbietet. Ist in Sachsen auch so. Wenn man irgendwo im Baumarkt geht, da stehen jetzt Buddha-Figuren, hinduistische Götzen. Also ich weiß nicht, wer das alles fördert, aber das soll alles gegen den christlichen Glauben zum Einsatz kommen. Der Teufel versucht an allen Ecken und Enden Menschen abzuziehen vom schmalen Weg mit Jesus Christus oder dass sie gar nicht erst dahin gelangen sollen. Man sieht auch immer mehr Häuser und Gärten, wo diese Gräuel aufgestellt sind. Schrecklich. Ja, und dann, manche denken, das ist jetzt aber spekulativ, dass eventuell aus diesem Stamm wer hervorgehen könnte? Der Antichrist. Sagen manche. Ich bin da vorsichtig, aber es gibt einen Hinweis darauf. Und zwar in 1. Mose 3, Vers 15. Da sagt Gott zur Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, nämlich der Messias, ist damit gemeint, Christus. Er wird dir, der Schlange, dem Satan, den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Seht ihr, am Kreuz hat der Herr Jesus Satan in den Kopf zertreten, aber der Satan hat den Herrn in die Ferse gestochen. Aber das Kopfzertreten ist natürlich viel effektiver, als das in die Ferse stechen. So verstehe ich diesen Hinweis. Und schon von Anfang an wird der Messias verheißen. Die Menschen des Alten Bundes haben immer diese Erwartung, diese Hoffnung gehabt. Es wird ein Messias kommen, der den Sieg verwirklicht. Und sie haben dann geopfert und gebetet und gewartet, bis er dann gekommen ist. Und jetzt denken wir im Mahl des Herrn an ihn, dass er schon gekommen ist. Werden wir auch nachher hier feiern. Und dann 1. Mose 49, Vers 16. Da bei diesem Segen, bei den Stämmen Israels, dem Jakobssegen, da heißt es über Dan, Dan wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels. Und dann heißt es, und das ist sehr auffallend und fällt heraus aus den anderen Segnungen, Dan wird eine Schlange am Weg sein, eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Ferse beißt, sodass der Reiter rückwärts stürzt. O Herr, ich warte auf dein Heil. Also wird mit der Schlange in Verbindung gebracht. Ja, deshalb manche sagen, es könnte ein Hinweis sein für die Endzeit, dass daraus aus diesem Stamm der Antichrist hervorgeht. Ich will mich da aber nicht festlegen. Ich habe das auch von anderen Brüdern so gehört. Auch Bruder Kaufmann hat es mal erwähnt. Aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen. Aber wir wollen auch für andere Erfüllungsmöglichkeiten natürlich offen bleiben. Ja, nicht sagen, der muss jetzt aus Dan sein, sonst ist das nicht. Das wäre wieder gefährlich. Was eindeutig ist, dass wir die Zahl des Namens berechnen können, wenn der Antichrist auftritt, Offenbarung 13, die Zahl 666. Das wird ausdrücklich genannt. Das andere ist immerhin der Erwähnung wert, warum Dan hier nicht auftaucht und dieser Stamm nicht versiegelt ist. Ich wollte es aber einfach erwähnen zum Nachdenken, dass wir auch das beobachten. Gut, aber jetzt der zweite Teil. Das war jetzt aus den Stämmen Israels. Und jetzt der zweite Teil, die große Schar aus allen Völkern und Nationen. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Das ist die ganze Gemeinde der Geretteten. Und diese riefen mit lauter Stimme, das Heil gebührt dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und seht ihr, das ist eine ganz wichtige Stelle auch bezüglich der Weltmission. Es werden sich nicht alle Menschen bekehren, aber Menschen aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen und Nationen. Und wenn dieses Ziel erreicht ist, dann wird der Herr kommen. Das ist eine Verheißung, auch in Matthäus 24. Es wird allen Völkern das Evangelium verkündigt und dann wird der Herr kommen. Und deshalb ist die Weltmission so wichtig. Es gibt ungefähr 6.000 bis 7.000 Sprachen und die ganze Bibel oder Teile davon sind inzwischen ungefähr bereits 3.000 Sprachen übersetzt. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut die Tage bei den Wycliffe-Bibelübersetzern. Und die Heilsbotschaft ist in ungefähr 5.000 bis 6.000 Sprachen auf Band gesprochen, sodass man sie auch akustisch anhören kann. Ja, also das Ziel dürfte schon weitestgehend erreicht sein. Und ich denke, die Wiederkunft des Herrn ist nicht mehr allzu weit. Wir sollen ja auch alle Zeit bereit sein, ihm zu begegnen. Das sagt uns die Bibel. Auch wenn man die Entrückung vielleicht nicht vorher datiert, sondern hinein in die Zeit. Wir wissen nicht genau, wann sie anfängt, diese Drangsalswoche. Auch dann sind wir alle Zeit bereit. Es schließt sich nicht aus. Ja, und die Schar, die da beschrieben wird, die kann niemand zählen. Es ist interessant, dass bei den Kindern Israels genaue Zahlen genannt werden, die entweder wörtlich oder symbolisch sein mögen, aber hier ist es, diese kann niemand zählen. Gott kann sie natürlich zählen, aber die ist so groß und soll heißen, aus so vielen Völkern, dass ein Mensch überfordert wäre, diese zu zählen. Ich will jetzt auch nicht von Millionen jetzt sprechen und so weiter. Es werden Millionen, vielleicht sogar Milliarden sein, das weiß ich nicht. Aber die genaue Zahl wird jedenfalls ein Mensch nicht zählen können. Darum geht es. Wie der Sand am Meer wird es auch mal gesagt, die Nachkommen Abrahams, auch die geistlichen Nachkommen und die Sterne am Himmel. Das sind natürlich Symbolbegriffe. Ja, aber es wird eine sehr, sehr, sehr große Zahl sein. Auch wenn wir heute davon ausgehen, dass vielleicht in Deutschland Evangelisten schätzen, vielleicht 2% wiedergeborene Christen leben mögen. In den USA sind es vielleicht 5 bis 10%, die wirklich ernsthaft born again sind. Da ist ja Mode, dass man sagt, ich bin born again, wiedergeboren in den USA. Aber das ist auch nicht jeder, der das behauptet, born again. Da ist es auch bei Politikern und so üblich. Also heißt wiedergeboren auf Englisch. Ja. Aber schön wäre es natürlich, wenn so viele, wie das behaupten in den USA, das auch sind. Aber wir merken schon, dass dort noch mehr geistliche Substanz ist als in unserem Land. Wisst ihr übrigens, was die Welthauptstadt des Atheismus ist? Welche Stadt das ist? Berlin, ja. Die Welthauptstadt, also auch wenn man jetzt Saudi-Arabien und alle Länder dazu rechnet. Die glauben zwar an den Allah dort, aber die glauben wenigstens an einen Gott, den sie als Gott ansehen, vorsichtig gesagt. Fragwürdig ist natürlich, ob das, ich denke nicht, dass der Gott der Bibel ist. Da spricht vieles dagegen. Aber jedenfalls Berlin, das ist der völlige Atheismus, die praktisch gar nichts glauben, nur an sich selber. Und da müssen wir auch missionieren, auch in unserem eigenen Land. Ja, da steht übrigens der Pergamonaltar in Berlin. Das wisst ihr auch, der Thron Satans. Hat man nach Berlin im Ersten Weltkrieg, glaube ich, war es, hingeschafft. Und der steht dort nicht sehr weit weg von der Wohnung von Angela Mutti Merkel. Soll jetzt aber nichts heißen, ja, ich wollte es nur erwähnen. Aber das Erste, was Obama besucht hat, als er nach Deutschland kam, das war der Pergamonaltar in Berlin. Und danach hat er die Homo-Ehe freigegeben. Und in Deutschland haben wir inzwischen ja auch die Ehe für alle, nicht nur für Schwule, Homosexuelle, Ehe für alle. Es geht ja noch weiter, was da auf uns zukommt. Wir wollen aber ganz klar als Christen festhalten am biblischen Ehe- und Familienverständnis, dass wir da ein Licht sind, eine Kontrastgesellschaft, wo auch der Staat in eine immer falschere Richtung geht. In meiner Kindheit war es sogar noch verboten, wenn Pärchen unverheiratet zusammengelebt haben. Und natürlich Homosexualität, das war sogar unter Strafe gestellt auch und so weiter. Und heute wirst du bestraft, wenn du etwas dagegen sagst. Ja, was ist jetzt das richtige Gesetz? Das, was damals galt oder was heute gilt? Sind die Gesetze so relativ, so beliebig? Offensichtlich. Aber Gottes Gebote ändern sich nicht. Die bleiben gültig. Alle Zeit. 10 Gebote, die Bergpredigt und so weiter. Ja, ich muss leider weitergehen, könnte lange auch über diese Themen sprechen, kann hier manches nur andeuten. Ja, diese große Volksmenge aus allen Nationen, die nur Gott zählen kann, aber kein Mensch, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm. Das Lamm wird hier ausdrücklich erwähnt, denn das Lamm, Jesus hat sie erkauft. Ja, aus allen Nationen. Das Lamm ist unser Herr Jesus Christus, das für uns geopfert wurde. Ohne Fehler, ohne Sünde, vollkommen rein und heilig. Und diese Menschen, die Geretteten, sie werden beschrieben, es wird in Vergangenheitsform geschrieben, aber es ist eine prophetische Vergangenheitsform. Ja, das muss ich jetzt nicht erklären. Das ist nicht schon geschehen, sondern das wird geschehen oder geschieht auch für alle, die schon vollendet sind. Dann nach dem jüngsten Tag, die stehen begleitet vor dem Thron Gottes mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Das hat Johannes geschaut vor 2000 Jahren. Und sie riefen mit lauter Stimme, das Heil gebührt dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott, das ist Gott der Vater, und dem Lamm, das ist Gottes Sohn. Diese Anbetung Gottes. Er hat das Heil geschenkt. Und weiter lesen wir, und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die 4 Tiere. Die werden ja schon in Kapitel 4 und 5 ausführlich dargestellt. Und sie fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Also die Engel sind um den Thron, die guten Engel, die nicht abgefallen sind natürlich nur. Und die Ältesten, das sind 24. Und nach meiner Meinung ist noch nicht die ganze Gemeinde gemeint in Kapitel 4, sondern eben die 12 Vertreter des Alten Bundes aus den 12 Stämmen Israels und die 12 Apostel des Neuen Bundes. Also außer Judas Iskariot. Dafür, man streitet sich darüber, wer der 12. Apostel ist, entweder Matthias, der nachgewählt wurde, oder der Völkerapostel Paulus. Aber das ist auch unwichtig. Jedenfalls, wir wissen, diese 12 Vertreter des Alten und 12 Vertreter des Neuen Bundes, die stehen um den Thron. Und die 4 Tiere, das sind wohl auch besondere Engelwesen, vielleicht Cherubim. Manche sagen auch die 4 Evangelisten, gibt es verschiedene Deutungen. Manches bleibt hier geheimnisvoll. Und die fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht, nicht auf den Rücken übrigens, das auf den Rücken fallen bei den Pseudocharismatikern. Das ist ein Zeichen des Gerichts nach Jesaja 28, 13, die da etwas plappern und dann nach hinten kippen. Da heißt es, dass das ein Zeichen des Gerichts ist. Nein, die fielen auf ihr Angesicht, anbetend, aktiv. Die werden nicht erschlagen im Geist, sondern die beten geistlich an. Und sie beteten Gott an und sagten Amen, das heißt wahrlich, Anbetung und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Interessant, dass auch hier wieder 7 Elemente genannt werden. Die Offenbarung, die ist ein Buch immer mit der 7. Das ist die Vollzahl Gottes. Die 4 Himmelsrichtungen, die Totalität der Herrschaft Gottes plus die Dreieinigkeit Gottes gibt zusammen die 7. 4 plus 3 gibt 7. Und auch hier werden 7 Eigenschaften und Zueignungen Gottes genannt. Nämlich das erste, das Lob. Das heißt, dass nur Gott allein zu loben ist. Ihm gebührt allein das Lob. Herrlichkeit bedeutet, dass seine Majestät zum Ziel kommt. Weisheit ist das dritte. Das findet sich allein bei Gott, die vollkommene Weisheit, an der wir Anteil bekommen können, wenn wir ja mit seinem Geist erfüllt sind. Aber nur bruchstückhaft. Wir sind nicht natürlich Nicht so weise wie Gott, aber er schenkt uns Anteil daran. Wir denken an Salomo in seiner guten Zeit, wo er auch das Buch der Sprüche geschrieben hat. Dann Dank. Wir schulden allein Gott Dank für die Erlösung, weil er am Kreuz auf Golgatha alles vollbracht hat. Ehre verdient nur er und nicht irgendwelche menschlichen Herrscher. Die Herrscher dieser Welt kommen und gehen, haben wir vorhin gesungen. Aber seine Herrschaft wird ohne Ende sein. Daniel 2, Daniel 7, könnten wir jetzt auch viel sagen, diese wunderbaren Beschreibungen, ja, diesem Standbild Nebuchadnezzars, wo dann dieser Stein kommt, Jesus Christus, der das ganze Standbild dieser Weltreiche zertrümmert und nur er allein wird herrschen in Ewigkeit. Ehre und Macht ist bei Gott, seinen Sieg durchzusetzen gegen alle Widerstände der antichristlichen Mächte. Und deshalb, liebe Freunde und Geschwister, brauchen wir auch keine Angst haben in der Endzeit, weil wir wissen, wenn wir auf der Seite des Siegers stehen, wenn wir erlöst sind durch Jesus Christus, dann wird uns auch der Antichrist nicht unser ewiges Leben rauben können. Selbst wenn sie uns töten sollten, wir werden beim Herrn sein. Und es klingt vielleicht einfach, aber dieses kurze Leiden dieser Welt ist nichts im Vergleich zur ewigen Herrlichkeit, die wir bei Jesus haben dürfen. Das sage ich auch denen unter uns, die krank sind. Ja, ich weiß, es sind einige Kranke unter uns. Unser irdischer Leib ist vergänglich, aber ihr wisst, aus 1. Korinther 15, der Herr wird uns einen unvergänglichen, unverweslichen und starken Herrlichkeitsleib schenken im Himmel, wenn wir zu Jesus gehören. Aber auch die Ungläubigen werden auferstehen und für sie heißt es, sie werden an den Ort kommen der ewigen Qual, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Das wünsche ich natürlich keinem. Aber auch die Ungläubigen, die werden auch auferstehen. Er wird nicht einfach ausgelöscht, sagt die Bibel ganz klar. Lukas 16, reicher Mann und armer Lazarus. Eine Weiterexistenz nach dem Tod mit Bewusstsein. Ich denke, das ist nicht nur ein Gleichnis, da ist ein Eigenname genannt und der Herr Jesus beschreibt hier die nachtodliche Wirklichkeit. Und wenn sich manche heute verbrennen lassen und denken, dann sind die Atome aufgelöst und dann gibt es auch keine Auferweckung, ist ja was Heidnisches, kommt aus dem Heidentum, dann werden sie ein böses Erwachen erleben, weil Gott kann natürlich auch Menschen, die sich leibliche verbrennen lassen, genauso auferwecken und dann in die Hölle schicken. Ja, es ist ein heißes Thema auch unter Christen, wenn ich schon dabei bin, vielleicht ein Satz noch dazu. Also so wie ich die Bibel lese, findet sich bei Juden und Christen in der Bibel nirgends eine freiwillige Verbrennung, sondern nur die Erd- und Höhlenbestattung. Und deshalb würde ich persönlich sagen, als Gehorsamsakt sollten wir uns auch nicht verbrennen lassen. Das Verbrennen finden wir nur bei Heiden, natürlich auch bei Märtyrern, aber die lassen sich ja nicht freiwillig verbrennen. Das ist was anderes. Ich denke, es ist nicht heilsentscheidend, aber es ist eine Gehorsamsfrage. Also ich plädiere hier für die Erdbestattung, so wie es auch früher war. Und heute in diesem atheistischen Klima, da nimmt die Feuerverbrennung immer mehr zu. Das sollte nicht sein, liebe Geschwister. Also ich rate davon ab. Ich habe es auch schon mal gesehen, wo ich in der Pfarrerausbildung war, wie sich dann da dieser Leichnam nochmal aufrichtet. Es ist furchtbar, wenn man das sieht, wenn er sich da verbrennen lässt. Es ist nicht schön. Ja, Macht ist bei Gott seinen Sieg durchzusetzen und Stärke, unüberwindliche Kraft gegen alle Feinde. Und jetzt der letzte Abschnitt. Wir müssen uns auch langsam dem Ende nähern. Wir haben ja auch noch die Mahlfeier heute, freuen wir uns darauf. Aber hier, das ist in meiner Bibel sogar fett gedruckt, was jetzt dann kommt, diese letzten Verse des Kapitels, ich weiß nicht, der älteren Lutherbibel ist das zum Teil fett gedruckt. Vers 13, und einer der Ältesten, die um den Thron Gottes und des Lammes stehen, fragte mich, nämlich den Apostel Johannes, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Und ich sagte zu ihm, Herr, du weißt es. Der Johannes, er traut sich nicht, hier eine Antwort zu geben. Er ist so klein und demütig bei dieser himmlischen Erscheinung, dass er nur wirklich sich anbetend auch neigt und sagt, ich kann ja gar nichts sagen. Herr, sage du mir es doch, zu diesem Ältesten auch, der schon verherrlicht ist. Ja. Und dieser Älteste als Vertreter Gottes hier gibt ihm die Antwort und sagt zu Johannes, das sind die, die aus der großen Trübsal, aus der großen Drangsal gekommen sind. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Ganz eindeutig die große Drangsal. Die meisten Ausleger, auch ich sehe das so, dass das zusammenhängt mit der letzten Jahrwoche in Daniel 9, Verse 27 folgende, diese 70. Jahrwoche, die noch aussteht, weil vorher heißt es, Kriege sein werden bis zum Ende und dann wird diese Jahrwoche eintreten. Das sind 7 Jahre, wo der Antichrist herrschen wird. In der ersten Hälfte wird er sich noch tarnen, so wie Hitler im Anfang, ja, sich als der Wohltäter getarnt hat. Und dann die zweite Hälfte wird er seine Maske fallen lassen. Und die Verfolgung wird noch stärker werden. Auch jetzt haben wir ja schon Christenverfolgung übrigens. Es gibt auch jetzt schon große Drangsal in Nordkorea, in islamischen Ländern. Und deshalb denke ich, es sind nicht nur die aus dieser letzten 70. Jahrwoche, bevor dann der Herr in der Schlacht von Harmageddon den Antichristen und das zweite Tier, den falschen Propheten richten wird, sondern es sind die Verfolgten, die Märtyrer aus allen Zeitaltern. Ja, vielleicht sogar die Gläubigen aus allen Zeitaltern, auch die, die jetzt nicht als Märtyrer sterben müssen. Kann man sagen, dass die auch dabei sein werden. Aber natürlich explizit genannt werden die, die aus der großen Drangsal kommen, aus der 70. Jahrwoche und auch aus der sonstigen Verfolgung. Sie werden hier besonders gewürdigt, vor dem Thron Gottes zu stehen. Sie haben ihre Kleider gewaschen und weiß gemacht im Blut des Lammes. Das Blut Jesu hat Reinigungskraft, uns weiß zu waschen. Das klingt paradox, weil Blut ja nach unserer Erkenntnis rot ist. Aber das ist ja insofern symbolisch zu verstehen, dass einfach gemeint ist, geh zu Jesus mit deiner Sünde und er wird dich reinigen, weil er am Kreuz für dich gestorben ist, wo sein Blut geflossen ist zur Sühnung der Sünden. Ja, und dann die Folge, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Es wird nicht langweilig sein im Himmel. Wir werden dem Herrn dienen, wir werden Aufgaben haben, aber es wird uns nicht mehr so die Mühsal der Arbeit treffen wie hier, denke ich. Ja, weil das ist alles weggetan. Krankheit, Schwachheit, Krankmeldungen, Unfälle und all diese Dinge, das wird es nicht mehr geben. Das kommt ja auch gleich nachher. Es wird ein fröhlicher Dienst sein, wo wir den Herrn loben in Ewigkeit. Und ich denke, es wird auch viel zu entdecken geben im Himmel. Ich habe hier nur einen Beruf lernen können. Mein Leben ist auch begrenzt. Es sind 70 Jahre, vielleicht 80 Jahre, sagt das Wort Gottes. Aber ich hätte so gern auch nicht nur Theologie studiert, sondern auch Physik, Mathematik, noch mehr Sprachen. 7 Sprachen habe ich bis jetzt gelernt, mehr oder weniger gut. Aber es gibt ja über 6.000 Sprachen, aber im Himmel gibt es wahrscheinlich nur eine. Ich weiß nicht, da wird die Sprachverwirrung Sächsisch ist auch eine Sprache, ja. Das kann ich ja so ein bisschen, ja. Aber versteht ihr, es gibt so viel zu entdecken, die ganzen Planeten. Das ist ja nur eine kleine Vorschattung dessen, was uns im Himmel erwartet, an Universen vielleicht oder was auch immer, ich weiß es nicht. Dass es einfach wunderbar sein wird. Es wird uns nicht langweilig werden. Man stellt sich das immer so vor in diesen Karikaturen, wird man immer Harfe spielen oder sowas. Ja, es sind auch Harfen erwähnt, aber das wird nicht alles sein. Es steht hier, sie werden ihm dienen, Tag und Nacht in seinem Tempel. Wird man auch nicht mehr müde sein oder Schlaf brauchen. Es wird einfach die Gemeinschaft mit dem Herrn sein. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und dann, ja, auch die Krankheiten werden hinweggetan sein. Es wird kein Krebs mehr geben, keine Grippe, keine Leiden. Sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Es wird sie weder die Sonne noch irgendeine Hitze treffen. Es steht am Ende der Offenbarung, dass Gott der Vater und das Lamm selber das Licht sind. Keine Sonne, die Krebs auslöst. Ich meine, ich freue mich über die Sonne, aber ihr seht ja, wie rot ich dadurch werde. Sonnenbrand, Krebsgefahr, alles das haben wir hier noch. Diese Hitze ist notwendig, aber auch nicht ganz ungefährlich, wenn man zu viel sich da aussetzt. Aber die Hitze im Himmel, die wird einfach heilsam sein. Das heißt heilsam, man wird ja auch nicht mehr krank sein, aber angenehm, wohltuend, keinen Schaden auslösen. Und dann heißt es im letzten Vers, denn das Lamm inmitten des Thrones wird sie weiden und sie zu den lebendigen Wasserquellen führen und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Warum heißt es hier das Lamm inmitten des Thrones? Hier wird ja immer vom Thron Gottes gesprochen, des Vaters, aber hier wird die Einheit von Vater und Sohn deutlich. Ja? Der Sohn ist ganz im Vater. Er sagt auch einmal, wer mich sieht, der sieht den Vater. Die völlige Einheit von Vater und Sohn und natürlich auch der Heilige Geist, die 7 Geister Gottes, die um den Thron sind, kommen in Kapitel 4 und 5, denke ich, auch zur Sprache. Da sehen wir auch das Wunder der Dreieinigkeit im Himmel. Und das können wir auch allen Sekten antworten, die Dreieinigkeit Gottes ablehnen. Lies doch mal die Offenbarung, Vater, Sohn, Heiliger Geist, der Heilige Geist in seiner siebenfachen Entfaltung gemäß Prophet Jesaja. Alles das wird hier beschrieben. Es ist wunderbar. Aber hier wird nicht der Heilige Geist angebetet. Da finde ich übrigens keine Stelle in der Bibel, wo zum Heiligen Geist gebetet wird. Auch hier nicht, sondern zum Vater und zum Sohn. Und der Heilige Geist ist außen herum und führt uns zur Anbetung. Auch jetzt schon. In Römerbrief Kapitel 8 heißt es, dass uns der Geist vertritt im Gebet mit unaussprechlichem Seufzen. Er lehrt uns, wie wir beten sollen. Er wohnt ja in uns. Und deshalb beten wir durch den Geist zum Vater im Himmel im Namen Jesu. Oder auch, es gibt einige Stellen, wo auch zu Jesus gebetet wird im Neuen Testament. Etwa bei Stephanus, als er gesteinigt wird, betet er zum erhöhten Herrn Jesus. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Auch im Johannesevangelium gibt es Hinweise, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen. Oder auch, was ihr mich bitten werdet. Das will ich tun. Also, wir dürfen zu Jesus beten und zum Vater im Namen Jesu. Und wunderbar, Gott wird jede Träne abwischen. Es wird kein Leid, kein Tod, keine Krankheit mehr sein. Jesus Christus ist Sieger. Und abschließend drei Fragen an uns, an jeden von uns. Bist du schon reingewaschen durch das Blut Jesu Christi? Bist du erlöst? Weißt du, wenn du heute die Augen zumachst, dass du beim Herrn Jesus im Himmel sein wirst? Wenn du die Gewissheit nicht hast, dann komm doch heute zu ihm. Wir helfen gerne im Gespräch, wir beten mit dir. Es sind viele Brüder da, die schon lange im Glauben stehen und sind gern bereit, auch mit dir zu sprechen. Geh zu einem Bruder oder vielleicht auch zu einer Schwester deines Vertrauens und bete mit uns. Ich bin auch gerne bereit, ich werde heute auch noch hier sein und wir wollen dir helfen, dass du wirklich ein glückliches Gotteskind wirst. Reingewaschen durch das Blut Jesu Christi des Lammes. Und dann werden wir mit Freuden trinken von dem lebendigen Wasser, das vom Thron Gottes fließt und dem auch hier die Rede ist, was in Offenbarung 22 auch mit wunderbaren Worten beschrieben wird. Und damit möchte ich auch jetzt zum Ende kommen und möchte zitieren den Strom des lebendigen Wassers. Offenbarung 22, Vers 1 bis 5. Und er zeigte mir den reinen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall. Der ging vom Thron Gottes und des Lammes aus. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes stand der Baum des Lebens. Der trug 12-mal Früchte und brachte jeden Monat seine Frucht. Und die Blätter des Baumes dienten zur Heilung der Völker. Das heißt, es wird hier keine Krankheit mehr geben. Dieser Lebensbaum, von dem werden alle profitieren. Das, was im Paradies stand, da gab es auch keine Krankheit. Es kam erst nach dem Sündenfall. So ist es zu verstehen. Und dann heißt weiter, dann wird es nichts Verfluchtes mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird darin sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Wiederum versiegelt, ja, mit dem Namen Jesu Christi. Es wird keine Nacht geben und sie werden weder eine Leuchte noch das Licht der Sonne brauchen, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Amen.
Wir wollen noch mal beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus, allmächtiger Vater im Himmel, wir beten dich an, geleitet durch deinen Heiligen Geist und rühmen und preisen dich auch jetzt schon, dass du viele, die hier sind, herausgerufen hast aus der Verlorenheit. Und dass wir einmal bei dir im Himmel sein dürfen und dich loben und preisen in Ewigkeit. Und Herr, sollte jemand hier sein, der noch nicht Gewissheit hat, einmal bei dir zu sein, dann sprich auch zu dieser Seele, sprich zu diesem Menschen und ziehe ihn mit Seilen der Liebe, dass auch er oder sie gerettet werde. Erbarme du dich, Herr. Und so segne weiter diese Versammlung. Danke, dass wir jetzt auch das Mahl feiern dürfen und dass wir Anteil haben dürfen an deiner Gerechtigkeit und Heiligkeit. Amen.